Deutschlandfunk, Medias Res.
Hans Abich war Filmproduzent, Programmdirektor und Intendant bei Radio Bremen und von 1973 bis 1978 ARD-Programmdirektor. Er fand da unter anderem die Tagesthemen. Eine steile Karriere. Doch was war vor 1945? Die Wochenzeitung Die Zeit hat Mitte November neue Erkenntnisse über Abichs Rolle im Nationalsozialismus veröffentlicht. Und darin erhebt der Filmhistoriker Armin Jäger schwere Vorwürfe. Abich habe ab 1943 als Referent im Propagandaministerium gearbeitet und sei stellvertretender Hauptschriftleiter, also quasi Chefredakteur bei Propaganda-Publikationen gewesen. Er habe also, Zitat, willig als Propagandahelfer gearbeitet. Noch dazu habe er seine NSDAP-Mitgliedschaft nach dem Krieg verschwiegen. Die historische Kommission der ARD will sich nun damit beschäftigen. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Journalisten und Medienforscher Lutz Hachmeister gesprochen. Er hat 1990 das einzige Interview mit Abich über seine NS-Vergangenheit geführt. Ich habe Hachmeister als erstes gefragt, ob ihn die neuen Erkenntnisse überrascht haben.
Also das Einzige, was mich überrascht hat, ist wirklich diese kurzfristige Tätigkeit beim Propagandaministerium. Darüber konnte er offensichtlich nicht reden. Was man wusste und was er in den Gesprächen mit mir auch deutlich gemacht hat, dass er Studentenfunktionär an der damaligen Auslandswissenschaftlichen Fakultät in Berlin war und durchaus dem NS-Regime in den Anfangsjahren nicht ablehnend gegenüberstand. Daraus hat er kein Hehl gemacht. Was in dem Zeitartikel wirklich neu ist, ist diese Tätigkeit für das Propagandaministerium.
Das heißt, er hat aus Ihrer Sicht generell nicht verschwiegen, welche Rolle er in der NS-Zeit hatte?
Genau, bis auf diesen einen Punkt hat er, glaube ich, nicht nur mit mir, sondern auch im privaten Kreis darüber geredet. Ich glaube, dass diese Anstellung beim Propagandaministerium, die ja noch näher zu erforschen wäre, also wir wissen aus den Akten bislang nicht, was er da genau gemacht hat, 1943, dass das der Punkt war, über den er nicht sprechen wollte. Also das Propagandaministerium war zu, also von der Ikonografie her und von der Figur Goebbels her, zu tabu nach 1945, um darüber wirklich Auskunft zu geben. Man muss ja wissen, es gab mehrere hochrangige FDP-Politiker nach 1945, die im Propagandaministerium durchaus Führungspositionen innehatte. Also eine Karriere mit einem Propagandaministeriumshintergrund in der Bundesrepublik war absolut möglich.
Sie haben ja Abich selbst getroffen für ein Interview, um mit ihm über seine NS-Vergangenheit eben zu sprechen. Was für ein Bild hat sich da für Sie von Abich gezeichnet? Was für ein Mann war das?
Nee, er galt ja als feinsinniger, linksliberaler Intellektueller, also einer der wenigen wirklichen Intellektuellen im damaligen öffentlich-rechtlichen System. Als ich ihn sprach, war er natürlich schon pensioniert und kümmerte sich mehr um dieses Baden-Badener Fernsehfilmfestival. Und den Eindruck hat er natürlich überzeugend vermittelt. Und er hat im Grunde auch über die NS-Zeit aus seiner Sicht relativ differenziert gesprochen. Also sein Argument war immer, er hatte eine Polio-Behinderung. Er sagte, die anderen Kameraden, wie man damals ja sagte, Studentenkameraden waren alle eingezogen oder an der Front und einer musste diese Truppe zusammenhalten und administrative Aufgaben übernehmen ab 1940. Und das habe ich halt gemacht, weil ich nicht eingezogen werden konnte aufgrund meiner Behinderung. Das war so sein Argument. Und er hat dann gesagt, dass für ihn die Reichspogromnacht so ein Moment war, sich innerlich von dem System abzuwenden und dann nur noch formell diese Studentenfunktionen auszuüben. Im Grunde so hatte er es sich zurechtgelegt.
Hans Abich ist 2003 gestorben und ja, gilt als respektierter Fernsehpionier. Es gibt sogar einen nach ihm benannten Preis, der als Ehrenpreis für herausragende Verdienste um den Fernsehfilm verliehen wird. Dieses Jahr dann wahrscheinlich ohne, dass Hans Abich vor dem Ehrenpreis. Ja. Man will die Rechercheergebnisse der Zeit nun überprüfen und aufarbeiten, so wie es jetzt ja auch die ARD machen will. Kommt diese Aufarbeitung zu spät?
Ja, sehr spät. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat sich um sein Gründungspersonal nie systematisch gekümmert in historiografischer Hinsicht. Wahrscheinlich auch aus Imagegründen, weil man dachte, da finden wir doch mehr heraus, als uns lieb ist. Ein kleines Beispiel, einer der früheren Intendanten des Deutschlandfunks, Hermann Starke, der war in den 60er Jahren Intendant bei Ihnen sozusagen. Der hat eine sehr wüste nationalsozialistische Dissertation geschrieben 1939 im Alter von 23 Jahren. Und solche Dinge nochmal neu zu beleuchten, das betrifft jetzt nicht nur den Deutschlandfunk, das war halt nicht angenehm. Es wurde auch nicht eingefordert von der Gesellschaft. wie bei vielen anderen Institutionen ja auch nicht. Insofern hat man es jedenfalls in systematischer Absicht nicht getan.
Sie sagen, das war nicht angenehm, aber schon über 75 Jahre liegt der Krieg zurück. Ja. Warum fällt es anscheinend ja heute immer noch so schwer, da zurückzublicken?
Ja, weil vielleicht die spektakulären Fälle abgearbeitet waren, um es einmal so zu sagen. Und um diese Generation, die quasi im NS-Staat Abitur gemacht hat und dort studiert hat, die blieb ziemlich grau und unkenntlich in historiografischer Weise. Mich hat das immer sehr verwundert, mich hat das immer sehr interessiert, weil man sich natürlich die klassische Frage stellt, was man selber gemacht hätte in einem so geschlossenen Propaganda- und Terrorsystem. Es gibt ja viele prominente Fälle, die dann länger diskutiert wurden. Elisabeth Nölle, die Meinungsforscherin mit ihren antisemitischen Passagen in ihren Texten vor 1945. Werner Höfer, der dann den internationalen Frühschoppen aufgeben musste. Fritz Sänger, der etwas älter war, der ehemalige dpa-Chefredakteur. Also das kam dann eher immer so zufällig und verspätet auf die Tagesordnung. Und man kann schon sagen, dass die jungen Nationalsozialisten, die quasi mit 18, 19, 20 von diesem System durchaus beeindruckt waren, von diesem Führerstaat, dann nach 1945 auch nicht mehr die Notwendigkeit gesehen haben, darüber zu sprechen.
Viele prominente Fälle sind abgehakt. Vieles liegt sicherlich, das zeigt ja die Erfahrung, immer noch im Dunkeln, vielleicht auch ein paar weniger prominente Fälle. Was bräuchte es denn jetzt für eine Aufarbeitung? Wie könnte man da jetzt gut rangehen?
Also man müsste das schon systematisch machen, allein schon um den Kontext herzustellen. Nicht im Sinne einer verspäteten Anklage. Dieser Ton verbietet sich meiner Meinung nach, auch aufgrund der damaligen Zeitumstände. Das relativiert ja nichts, sondern man müsste eigentlich analytisch anhand von Texten und Akten feststellen, vielleicht auch von privaten Briefwechseln, die in Nachlässen liegen, wie diese publizistischen Persönlichkeiten, die sie nach 1945 wurden, auch häufig in bedeutenden Leitungsfunktionen bei ARD und ZDF und in der Presse, wie die damals gedacht haben, wie damals ihr Bewusstsein war und wie sie damit nach 1945 umgegangen sind. Das ist eine sehr komplizierte, aufwendige Forschungsaufgabe, die übrigens auch nicht ganz preiswert ist, wenn man das vernünftig macht. Aber man sollte es tun, einfach auch im Sinne der vernünftigen zeithistorischen Aufklärung.
Sagt der Journalist und Medienforscher Lutz Hachmeister. Vielen Dank fürs Gespräch.
Bitte sehr.